Familie. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und achtsame Momente im stressigen Familienalltag. Ich schenke dir mein Wissen aus 10 Jahren Arbeit als Kinder- und Familien-Yoga-Lehrerin, damit du die ursprüngliche Kraft eurer Verbindung wieder erkennst und ihr gemeinsam eure Magie aufs Neue entfacht. Ich bin Andrea Helten. Einatmen, ausatmen und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Familie und heute widmen wir uns einem ernsteren Thema. Wir schauen uns das Thema Schule und Bildung an. Und vielleicht hast du an dieser Stelle schon so ein innerliches Augenrollen und denkst dir, oh nee, jetzt nicht auch noch hier an dieser Stelle und vor dem Hintergrund des Morgen eine ganz große bundesweite Demonstration losgeht zum Thema Bildung, Bildungsoffensive, Bildungswende. Will ich trotzdem ein paar persönliche Worte zu dir sprechen und ein paar persönliche Erfahrungen mit dir teilen und auch ein paar Impulse geben, was das Thema Bildung anbelangt. Denn ich glaube, wenn wir Bildungswende sprechen, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Lehrer, da kommen wir gleich noch zu, wir brauchen besser ausgebildetere Lehrer, wir brauchen viel mehr Lehrer, dann ist es immer ganz gut, auch hinzugucken und sich selbst zu fragen, was kann ich denn tun, ja, damit sich was ändert, damit Schüler mehr Bock auf Schule haben. Und deswegen ist es die Frage, die heute im Mittelpunkt steht, im Raum steht, wie kriegen wir das hin, dass Kinder gerne in die Schule gehen? Ja? Ich skizziere dir ganz kurz, wie es gerade in Deutschland aussieht. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich bin, kann ich an dieser Stelle schon sagen, echt keine Expertin auf dem Thema Bildungswesen. Ich komme ja auch gar nicht aus der Pädagogik. Ich bin ja eher Fernsehredakteurin, ausgebildete Redakteurin und nichtsdestotrotz kann ich mich gut in Themen einarbeiten und lese auch immer viel und gerne auch alles, was nicht zum Kinder-Yoga gehört. Und doch gehört es natürlich auch zum Kinder-Yoga, sich anzugucken, wie ist die Situation in den Kindergärten, in den Schulen, weil wir als Kinder-Yoga-Lehrerinnen dort ja tätig sind, ja, und mit den Kindern arbeiten und auch sehr, sehr viel, das kann ich dir schon sagen, sehr viel mitbekommen, was die Kinder erzählen. Wir sind sehr am Puls der Zeit und das ist auch, glaube ich, ganz gut, um den Job zu machen und um auch nochmal zu verstehen, wie ticken Kinder, wie ticken Jugendliche, was ist gerade bei denen so aktuell, ja. Ich schmeiß dir ein paar Zahlen um die Ohren. 2,5 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 35 haben keinen Berufsabschluss. Fast 50.000 junge Menschen in Deutschland. 50.000 Menschen, junge Menschen in Deutschland verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Ja. Gleichzeitig haben wir einen riesigen Fachkräftemangel. Es fehlen überall Auszubildende und gleichzeitig sind die Studienbedingungen werden immer härter. Es gibt NCs, die irgendwie komplett wahnsinnig sind. Und es fehlen auch Hunderttausende von Kita-Plätzen in Deutschland. Der Mangel an Lehrkräften und Erzieherinnen steigt ins Unermessliche. Und unser Bildungssystem ist nicht nur unterfinanziert und alt, ja, föderal auch, das mag auch gut und schlecht sein, das hat schon auch seinen Sinn, aber es ist auf jeden Fall sozial ungerecht und ich habe es schon so oft auch gelesen von Frauen, von Männern, die halt sich auch auf jeden Fall besser mit dem Thema auskennen, die Vorstellung davon, dass jeder in Deutschland die gleichen Chancen hat, die gleichen Bildungschancen, wenn du aus wenn du aus einer einkommensschwacheren Familie kommst, Das ist einfach gar nicht möglich, sich da so hochzuarbeiten. Ja, also sozial ungerecht, und das spürst du als Elternteil, das spüren deine Schülerinnen, deine Schüler, deine Kinder. Wenn du im Kindergarten arbeitest, wenn du in der Schule arbeitest, dann spürst du das ja tagtäglich. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass auch die Frage immer steht, wie können wir da helfen? Was kann eigentlich passieren, damit sich was ändert? Das ist natürlich ganz mannigfaltig, und ich erzähle auch gleich mal, was morgen gefordert wird bei dem großen Bildungsprotest, zu dem zahlreiche Vereinigungen aufgerufen haben. Aber es geht halt auch darum, sich mal noch mal ein bisschen in die Tiefe zu begeben und zu schauen und zu verstehen auch, dass die Kinder grundsätzlich ein intrinsisches Interesse daran haben. Kinder haben grundsätzlich ein intrinsisches, also ein in sich selbst liegendes Interesse daran zu wachsen, neue Dinge auszuprobieren, Spieltrieb, ja, also Interesse an neuen Dingen, ja, und der geht irgendwie spätestens mit Schuleintritt mehr oder weniger flöten, weil wir, so bin ich zumindest der Meinung, den Kindern total viel vorgeben, was wichtig ist, vorgeben, was nicht wichtig ist, und sie so in so ein Bildungskorsett pressen, dass es einfach keinen Spaß macht. Und die Frage ist, wie kann Lernen Spaß machen? Geht das überhaupt, dass Lernen Spaß macht? Und wenn du dich an deine eigene Schulzeit erinnerst, mach das doch mal ganz kurz und überleg noch mal, was hat dir denn wirklich Freude gemacht? Was erinnerst du überhaupt noch? Ja? Oder hast du vielleicht nur negative Erinnerungen an deine Schulzeit? Hast du dich da frei entfalten können? Und wenn du, wie ich, in den 80ern groß geworden bist, dann war das natürlich auch noch sehr starr. Ich war auf einem Gymnasium, und bei uns hieß es natürlich auch Pauken, Pauken, Pauken. Wir hatten wohl auch, das finde ich heute krass, im Gegensatz zu zum Beispiel meiner Tochter, die sehr, sehr spät nach Hause kommt, hatten wir um 1 Schule aus. Ich hatte samstags alle 2 Wochen Schule, aber wir hatten unter der Woche, ich glaube, die letzte Stunde war 14.10 Uhr zu Ende. Also ich war um 2:30 zu Hause. Meine Tochter kommt heutzutage sehr viel später, und ja, und gleichzeitig fällt immer total viel aus. Ja, aber dazu vielleicht nochmal später. Also, was hat dir Spaß gemacht? Welche Lehrerinnen erinnerst du, haben so einen Funken in dir entfacht, und das ist ja auch oft der Funke, der dann dich zu deiner späteren Berufung bringt. Ja, also ich hatte ja ziemlich viel mit mir zu tun, aber auch ziemlich viel Stress in der Schule. Am Anfang ist es mir leicht gefallen. Es war aber auch immer sehr viel Pauken, Pauken, Pauken. Ich hatte Latein und habe da auch eine schöne 6 erstmal vorgelegt und habe dann angefangen zu lernen. Und dann hat es mir irgendwie komischerweise auch Spaß gemacht, weil ich einen tollen Lateinlehrer hatte. Und ich kann bis heute konjugieren und deklinieren, obwohl das wahrscheinlich auch eher auswendig lernen ist und nicht viel mit Kreativität zu tun hat. Ich hatte Literatur in der Oberstufe des Gymnasiums, und das hat mir sehr viel Freude gemacht, in Bücher reinzugucken und auch die Erlaubnis zu haben, Bücher von zu Hause mitzubringen, die man selber gut fand. Und das hat mich sicherlich auch geprägt, danach ja, Journalistin zu werden. Und ich lese bis heute super viel. Wir hatten auch in der 9. Klasse eine Religionslehrerin, die war sehr jung und recht unkonventionell. Deshalb habe ich, wann wird das gewesen sein, 1986 oder so, 85, auch schon damals meditiert, ja, und wir haben Entspannungsübungen gemacht, und das fand ich, habe ich als sehr bereichernd und modern empfunden, ja. Also, damit Lernen, wir reißen das Thema natürlich heute nur so ein ganz kleines bisschen an, aber vielleicht kriegst du trotzdem ein paar Impulse oder hast auch selber ein paar. Damit Lernen Spaß macht, finde ich, darf es unkonventionell sein, wie unterrichtet wird? Ja, also das ist ja eh schon eine ganz große Frage, wie man den Unterricht so aufpeppt, dass es halt ja nicht mehr so streng ist, nicht mehr so steif, dass es unkonventionell ist, dass es vielleicht auch überraschend ist. Und das impliziert natürlich auch, dass Lehrer gut ausgebildet sind, dass die auch im Studium schon dazu angeregt werden, neue Wege zu gehen, neue Lerntechniken, vielleicht aus der Potenzialentwicklung oder aus dem kreativen Arbeiten, dass einfach neue Dinge angeregt werden. Ja, ich erinnere zum Beispiel gerade, meine Tochter ist in der 12. Klasse eines ganz coolen Oberstufenzentrums hier in Berlin. Und die haben jetzt einen neuen Deutschlehrer und das Thema ist Kommunikation und Sprache und Material. Und die müssen zum Beispiel jetzt Twitter-Tweets verfassen. Ja, also zu einem komplexen Thema, das auf kurz zu runterbrechen. Und dann können die sogar, es gibt so ein eigenes Lernprogramm, dann können die irgendwie ihre eigenen Tweets auch absetzen digital. Ja, ganz cool. Da geht's auch in Richtung digitale Möglichkeiten erforschen und ich will das nicht wieder durchkauen, aber die Pandemie hat schön mit dem Finger drauf gezeigt, wo in Deutschland auch digital noch nachgerüstet werden darf. Es ist auch nochmal klar geworden, dass Deutschland gar nicht so gut ausgebildet ist, wie wir dachten vielleicht, ja. Bewegung in den Unterricht integrieren ist natürlich dann eher so unser Thema als Kinder-Yoga-Lehrerinnen. Also das erlebe ich auch ganz stark, wenn ich die Teenies unterrichte, die einfach jetzt schon mit Rückenschmerzen in der 9. Klasse zu mir kommen und Nackenschmerzen haben. Also vom Stress jetzt mal gar nicht zu reden, ja, aber die einfach auch, wo ich sehe, wow, bewegungsmäßig wird da überhaupt nicht viel Acht drauf gegeben. Und wenn im Sportunterricht wird das gleich benotet, ob ein Kopfstand gemacht werden kann und so, wo ich mir auch denke, hey, das ist jetzt überhaupt nicht, das ist gar nicht zielführend, ja. Also, und ich bin mir auch ganz sicher, da gibt es auch ganz viele Vorreiter in Deutschland, die das Thema Bewegung und Lernen gemeinsam propagieren, ja. Also, dass man einfach auch nochmal sich anguckt, wenn sich in meinem Kopf was bewegen soll, ja, also wenn sich Gedanken bewegen sollen, wenn sich Synapsen neu verknüpfen sollen, dahingehend, dass ich irgendwas verstehen möchte, dass ich was begreifen möchte, dass ich komplexe Sachverhalte durchdringe, dann muss das auch mit einer körperlichen Bewegung vielleicht zusammenkommen, weil Bewegung erfolgt einfach mit kognitiver Bewegung oder kognitive Bewegung erfolgt einfach auch durch den Körper, ja, weil der Kopf ist ja nicht abgetrennt vom Rest des Körpers, ja, und wenn wir 7-8 Stunden in der Schule sitzen, wenn wir uns das vorstellen, dass wir 7-8 Stunden in der Schule sitzen und, keine Ahnung, wenn wir uns vorstellen, stehen dann mal auf, dann würden ja alle sagen, setz dich jetzt wieder hin, ja, also das ist eine starre Körperhaltung. Und die führt nun auch logischerweise ja schon, allein schon von der Logik her, zu so einem starren Denken. Ja, also auch da kann das ein Impuls sein, mehr Bewegung in den Unterricht zu integrieren. Leistungen alternativer bewerten ist auch nochmal so ein Thema, ne? Also da komme ich gleich nochmal zu. Das ist einfach das sagt der Gerald Hüther auch immer wieder, hat er auch in unserer Potenzialentfaltungsausbildung mehrfach betont und er ist ja auch Teil dieser Gemeinschaftsschule im Aufbruch, dass es einfach wahnsinnig ist, dass in Deutschland, also oder auch anderweitig bestimmt wird, Deutsch und Mathe und Biologie ist wichtig, das ist auch wichtig, ne? Aber Musik und Kunst und vielleicht darstellendes Spiel in der Oberstufe, das ist nicht so wichtig, ne? Und wer sagt das, was für Leistungen wichtig sind? Und wenn du ein Kind hast, was Dyskalkulie hat oder in Mathe schwach ist, dann wird es oft abgestraft, ja? Und die Talente und Begabungen, die individuellen, die werden überhaupt gar nicht richtig gefördert. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du 36 Kinder in der Klasse hast. Da kann man ja gar keinem einen Vorwurf machen. Und trotzdem ist es halt ein Puzzleteil im großen Ganzen, was schiefläuft, ja. Also, ich kann dir ganz kurz erzählen, an dieser Stelle, was unsere Schulreise so gemacht hat mit uns. Wir, die Marisol ist jetzt in der 12. Klasse und wir haben in der 5. Klasse, gab es in der Grundschule, in Berlin ist ja, denk nochmal, gibt es ja bis zur 6. Klasse, ist man in der Grundschule zusammen. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Und dann wechselt man ab der 7. An weiterführende Schulen. Und in der 5. Klasse gab es einen Lehrerwechsel und da gab es eine ganz junge Klassenlehrerin. Und die hat von vornherein, so habe ich das zumindest wahrgenommen und auch viele Kinder und andere Eltern haben es so wahrgenommen, hat halt sehr, sehr viel Druck gemacht, was die Leistungen anbelangt, damit man in der Ende der 6. Klasse so einen guten Notendurchschnitt hat, dass man auf ein Gymnasium kommt. Ja, dass man auf ein Gymnasium kommt. Hier in Berlin gibt es ja Gymnasium und Sekundarschulen und unsere Tochter ist damit überhaupt gar nicht klargekommen, ja, also dieser Leistungsdruck schon, ja, also bis dahin war Lernen eher so, ne, das war irgendwie in der Grundschule, das wird ja spielerisch gemacht und das ist auch total gut und gleichzeitig so die ersten Probleme damit, lange am Tisch zu sitzen nach der Schule und nochmal sich mit Hausaufgaben zu beschäftigen und die Marisol hat so oft bei uns im Wohnzimmer am Tisch gesessen und hat gesagt, ich will nicht lernen, ich will spielen, ja, ich will raus, ich will spielen. Und mir ist fast das Herz zerbrochen und gleichzeitig kommt man ja als Elternteil in so eine richtig doofe Lage, dass du aber weißt, ja, es muss das aber sein und so und dass man dann dem Kind den Druck, den man selber spürt, so weiter mitgibt. Ja, und der Druck ist eigentlich der Druck aus der Schule und der hat im Wohnzimmer gar nichts zu suchen, aber wir nehmen das mit. Wir nehmen den Druck mit in die Familien, ja, und pressen unsere Kinder dann in so ein Konstrukt an Lernen und du musst das lernen, weil wir wollen ja alle, dass sie weiterkommen im Leben, ja. Wahnsinn. Rückblickend ist es echt Wahnsinn. Und ich habe dann, ich erinnere mich, weil ich habe dann irgendwie, war dann so angesteckt von ganz kurz nur, von diesem Wahnsinn, von diesem Notenwahnsinn. Und habe dann hier ein paar Sekundarschulen angerufen habe also schon gemerkt, okay, Gymnasium, das ist ja hier, liegt bei 1,0, 1,2, kann sich ja auch jedes Jahr ändern, der Durchschnitt. Wie geht das weiter? Das war indiskutabel bei einer guten Zweierschülerin. Und habe dann ein paar Sekundarschulen angerufen und ich weiß es noch, ich bin echt geschockt gewesen, weil die mir teilweise am Telefon gesagt haben, naja, bei uns ist der Durchschnitt 1,8. Ne? Wenn du eine 3 oder noch schlechter in Mathe hast oder wo auch immer, dann ist das schon wirklich totaler Pressure. Und wir wollten das einfach nicht. Wir wollten nicht so einen Pressure auf das Kind geben. Und letzten Endes haben alle irgendwie Kinder, die dann in den öffentlichen, staatlichen Schulen weitergegangen sind, haben letzten Endes bei uns zumindest im Freundeskreis alle einen Platz gekriegt. Und wir hatten aber da keinen Bock mehr drauf. Wir sind in der 5. Klasse mitten im Schuljahr gewechselt zu einer privaten Gemeinschaftsschule. Und die Marisol ist auch bis zur 11. Klasse da gewesen. Und Privatschule, ne, da ist es auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ist auch zu bezahlen, ja, also das kann nicht die logische Schlussfolgerung sein, dass man an eine private Schule wechselt. Und dennoch hat sich unser Kind da von Anfang an sehr wohl gefühlt, was den schulischen Alltag anbelangt, weil es einfach total krass war. Die Lehrer waren viel jünger, meist jünger und ein anderes Lernen auf Augenhöhe, ja, also ein ganz anderes Niveau zwischen Lehrern und Schülern, jetzt gar nicht plump oder so, ne, aber teilweise andere Herangehensweisen. Ich erinnere einen Biolehrer, der ganz viele Tiere, Insekten mitgebracht hat, sodass irgendwie auch wirklich das zum Angucken war und einfach auch so projektorientierter, also es hat einfach total Spaß gemacht, in die Schule zu gehen. Und unser Kind ist schulisch wirklich aufgeblüht, auch nicht nur was den Spaß anbelangt, sondern natürlich auch, was die Noten anbelangt, ist richtig, richtig gut geworden. Ja, hat mit ein bisschen Mathe-Nachhilfe dann noch wirklich einen Sprung gemacht und richtig, richtig Spaß dran gehabt, ganz viel verstanden. Und wenn du was verstehst, ja, wenn du was begreifst und einen komplexen Sachverhalt durchdrungen hast, das geht dir ja vielleicht auch als Erwachsene so, dann ist das einfach ein total tolles Gefühl, ja, ein Stolz, dass ich was verstanden habe. Und das motiviert ja dann auch wieder zum weiteren Weiterkommen, ja, also auch so selbstbewusst, ne, ganz, ganz toll. Jetzt ist sie dann nochmal gewechselt an ein OSZ. Das hat auch dann wieder andere Gründe, egal, weil natürlich in den privaten Schulen auch nicht alles so rosig ist und das Oberstufenzentrum ist mega gut, aber natürlich, es gibt viel Ausfälle, viel mehr als auf der Privatschule, habe ich zumindest das Gefühl. Und es gibt auch so ein paar, ja, es gibt halt dann auch den einen oder anderen Lehrer, wo einfach das auch so ganz offen beschrieben wird, dass der einfach keinen Bock hat, ja. Und wenn du dann so ein Wahlfach hast, was nicht im Mathe-Deutsch-Biologie-Abitur-Kanon drin ist, sich dann von, weiß ich nicht, 16 Kindern innerhalb von einem Halbjahr nur noch 4 im Kurs aufhalten, weil es so offensichtlich ist, dass der Lehrer, die Lehrerin das Fach so gar nicht mit Liebe vermittelt, gar nicht mit Herzblut und sich immer weiter Kinder abmelden, dann ist das einfach traurig zu sehen, ja. Das ist einfach traurig, ja. Also, es ist so ein ganz großes Fass und da muss man irgendwie einzelne Tropfen dann dazugeben. Und ich glaube auch, dass wir ganz viel tun können. Also die Frage ist auch, wie können wir als Eltern ganz viel tun? Ja, wie kann man das hinkriegen, dass Kinder morgens aufstehen und Lust auf Lernen haben und sagen, ich habe Bock auf die Schule? Das ist ja immer das, was so Bildungs Neudenker so propagieren, dass das Lernen einfach Spaß machen muss, ja, aber das ist ja nicht so einfach, ja, das ist ja nicht so einfach und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir als Erwachsene, als Eltern auch da einen großen Teil mit am Rädchen drehen dürfen, weil wir auch unseren Kindern natürlich vorleben, dass Lernen toll sein kann, dass Lernen Spaß machen kann, ja. Und wenn du dich jetzt selber mal anguckst, wie gehst du durch den Tag, ja? Also hast du Bock auf das, was du beruflich machst, ja? Hast du Bock darauf, auf das, was du beruflich machst? Oder hast du einen Job, wo du dich hinquälst, wo du jeden Tag das Gleiche machst, wo du in der Mühle bist, wo du die ganzen Abläufe schon kennst, die ganzen Kollegen, die nerven und du nimmst sie trotzdem hin und du bleibst da in so einem Hamsterrad, weil ist ja so, muss ja jeder Geld verdienen und so weiter. Also hast du selber, und das ist dann das, was wir alle uns mal fragen können, zeigst du deinem Kind, dass Lernen Spaß macht? Zeigst du deinem Kind, dass Beruf Spaß macht, dass Arbeiten Spaß macht? Ja, das muss nicht immer sein, wir müssen das jetzt nicht übertreiben, ja, es gibt auf jeden Fall Tage und Wochen und es gibt Abläufe, die sind einfach nicht geil, ja, da muss der Spaß nicht immer im Vordergrund stehen, es geht nicht immer um Spaßerfüllung, aber wie sieht's denn bei dir aus, wenn du abends nach Hause kommst, ja, sagst du dann, oh Gott, war das wieder ein anstrengender Tag, so wie jeden Tag und dann lässt du dich aufs Sofa plumpsen und machst einen Fernseher an oder hast du noch die Kraft, ein Buch zu lesen? Sieht dein Kind dich Bücher lesen, Zeitungen lesen? Sieht dein Kind dich, was Neues machen? Vielleicht hast du auch beruflich dich umgeswitcht und machst jetzt was ganz anderes. Oder du buchst am Wochenende sogar noch, weil du die Power dazu hast, noch eine Weiterbildung, machst eine Yogalehrerausbildung oder whatever. Und hast einfach selber Freude daran, dich weiterzubilden, ja? Weiterzulernen, denn wir lernen bis zum Ende des Lebens, bis zum letzten Atemhauch, lernen wir. Ja, das Gehirn ist nicht fertig, wie das noch vor in den 70ern vielleicht der Stand der medizinischen Dinge war. Ja, also das Gehirn ist immer in der Lage, auch noch neue Verknüpfungen zu bauen, neue Synapsen zu bilden und neue Verschaltungen anzugehen. Ja, wir können auch mit 60 noch, keine Ahnung, Spanisch lernen. Ja, ist vielleicht dann nicht mehr so leicht, aber es geht. Also, was ich dir damit sagen will, dass wir alle mal drauf gucken können, wie weit wir unseren Kindern Spaß am eigenen Tun vermitteln, wie weit wir auch unseren Teenies vielleicht vermitteln, dass Lernen was bringt. Ja, das Lernen nicht nur dazu da ist, dass wir einen besseren Notendurchschnitt bekommen, den wir dann am Ende des Schuljahres irgendwie cool verkünden können, sondern dass es einfach darum geht, sich weiterzubilden, sich selber weiterzubilden, zu lernen. Ja, zu expandieren, also Potenzial zu nutzen, die Talente zu fördern. Und und deswegen gehe ich morgen auf die Straße, um einfach dem Ausdruck zu verleihen, die Schule muss anders und die großen Verbände, die zum Protest aufgerufen haben, so 4 Punkte ausfindig gemacht, die einfach sich verändern müssen in Deutschland. Ja, also einmal ist es Inklusion und Zukunftsfähigkeit. Es muss einfach möglich sein, auch alternative Leistungsbewertungen zu festzulegen. Ja, und immer nur diese Vergleichsarbeiten, das bringt uns irgendwie nicht weiter. Und das lässt ganz viele Kinder hinten überfallen, die vielleicht bei diesen Schwerpunktfächern einfach nicht so stark sind, aber dafür andere Talente und Begabungen haben, ja. Auch wichtig, dass vielleicht Menschen in die Schule kommen, die ihre Jobs vorstellen, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, ja, die vielleicht auch Handwerker, die von ihren Berufen erzählen, also so ein multiprofessionelleres Team. Das ist das, was morgen oder was sich überhaupt bei einer Bildungsreform gerade auf die Fahne geschrieben wird. Und dann natürlich das Thema Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, für Lehrerinnen und Erzieherinnen. Und genügend Lehrkräfte ausbilden lassen, genügend Studienabschlüsse sich gegenseitig anzuerkennen, auch über die Bundesländer hinweg. Das ist total wichtig. Die Überarbeitung und engere Verzahnung des Lehramtsstudiums mit der Praxis, also einfach auch gucken, was wird da gelehrt an der Uni und wie sieht's wirklich in der Praxis aus, ja? Sind die Lehrer denn für die Praxis, für diesen Druck, den immensen Druck, den sie haben, für die großen Klassen, für die vielseitigen Persönlichkeiten, die da in ihre Klassen kommen, sind die da überhaupt ausgebildet, ja? Oder fallen die da echt ins kalte Wasser? Attraktive Ausbildungen und Arbeitsbedingungen ist natürlich auch so ein Thema, weil auch das ist ein großes Manko, dass nach wie vor die Vergütung nicht richtig stimmt in den Schulen, in den Kindertagesstätten, in den Kitas. Und deswegen auch das Thema Sondervermögen, das ist auch eine Forderung. 100 Milliarden für notwendige Investitionen in Kitas und Schulen. Und vielleicht kennst du das auch, das Thema, dass einfach die Schulen marode sind. Hier in Berlin wird saniert und es dauert einfach auch total lange. Teilweise gehen die Heizungen nicht, die Fenster sind nicht richtig zu schließen. Und 2008 zum Beispiel wurde beim Dresdner Bildungsgipfel vereinbart, dass mindestens 10% des BIP jährlich für Bildung und Forschung genutzt werden können. Und das ist überhaupt nicht eingetreten. Ja, also wir sind jetzt 2023 und das ist auch eine Forderung, dass diese 10% einfach wie versprochen eingesetzt werden. Ja, nicht nur für die Rüstungsindustrie, sondern auch für die Bildung. Und neben dem Sondervermögen ist auch der Wunsch nach einem vom Bundeskanzler in Absprache mit den Regierungschefinnen der Länder einberufenen Bildungsgipfel, um gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wie kann das gerechter werden, wie kann das inklusiver werden, wie kann das Bildungssystem zukunftsfähiger gemacht werden, ja. Und ich lade dich ein, morgen mit der Trillerpfeife um 11 Uhr am Brandenburger Tor zu stehen. Und ich lade dich aber auch so ein, nochmal auf die Schule zu gucken. Vielleicht ist dein Kind auch wie meins jetzt mittlerweile so ein bisschen älter. Und du kannst nochmal gucken, was ist denn da schiefgelaufen in der rückblickend. Ja, was ist schiefgelaufen? Was ist gut gewesen? Und wie kannst du auch deinem Kind, wenn du ein kleineres Kind hast, wie kannst du deinem Kind diesen immensen Schuldruck so von den Schultern nehmen, dass der Druck einerseits in der Schule bleibt, ja, und nicht in eure Familie so hineinwütet, und andererseits auch, wie kann das Kind ja seine intrinsische Freude am Lernen wiederfinden? Und da kannst du auf jeden Fall als Elternteil auch eine ganze Menge Schrauben dran mitdrehen. Ja, okay, das waren so ein paar Impulse, die ich dir mitgeben wollte, und ja, viel Freude beim Lernen, viel Freude bei deinem Beruf weiterhin, und das soll Spaß machen, was wir machen. Ja, wir machen sehr, sehr viel Schule, wir machen sehr viel Beruf, und es ist Wahnsinn, wenn du unzufrieden bist, wenn dein Kind unzufrieden ist. Ja, und es gibt auch andere Berufe, auch wenn du vielleicht irgendwie einen anderen Plan für dein Kind im Kopf hast, schau bitte echt immer auf dein Kind, was dein Kind für Interessen hat. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so kann es sich ja verwirklichen. Ich freue mich total über deine Anmerkungen, über deine Kommentare. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast Familie Om abonnierst. Und ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.